Die Lesung für den heutigen Gottesdienst finden wir bei Lukas im 9. Kapitel, die Verse 28 bis 36. Etwa 8 Tage nachdem Jesus das gesagt hatte, nahm er Petrus, Johannes und Jakobus mit sich und stieg auf einen Berg, um zu beten. Während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichtes und seine Kleider wurden strahlend weiß. Auf einmal erschienen 2 Männer in himmlischem Glanz und redeten mit Jesus. Es waren Mose und Elia. Sie sprachen mit ihm über das Ende, das ihm in Jerusalem bevorstand und wie sich damit sein Auftrag erfüllen würde. Der Schlaf hatte Petrus und seine Gefährten überwältigt. Als sie aufwachten, sahen sie Jesus mit seinem himmlischen Glanz und die beiden Männer, die bei ihm standen. Als diese im Begriff waren, von ihm wegzugehen, sagte Petrus zu Jesus: Meister, wie gut ist es, dass wir hier sind. Wir wollen 3 Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Doch Petrus wusste selbst nicht, was er da sagte. Während er noch redete, kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Als die Wolke sie ganz einhüllte, fürchteten sich die Jünger. Und aus der Wolke sprach eine Stimme: Dies ist mein Sohn, mein Auserwählter. Auf ihn sollt ihr hören. Als die Stimme aufgehört hatte zu reden, war nur noch Jesus da. Die Jünger schwiegen über das, was sie erlebt hatten. Sie erzählten zu jener Zeit niemandem etwas davon. Worte des lebendigen Gottes.
Beten wir wieder miteinander. Herr Jesus, danke, dass du sprichst. Und wir bitten dich einfach, dass du jetzt zu uns sprichst und unser Leben veränderst, unser Herzen berührst und uns zeigst, wie gut du bist und wie gut dein Wort ist. Amen. Wieso sollst du Jesus nachfolgen? Wieso sollst du Jesus nachfolgen? Hast du dir jemals diese Frage gestellt? Oder wenn du zum ersten Mal hier bist, vielleicht ist diese Frage neu für dich. Oder wenn du schon seit längerer Zeit Christ bist und jemand dich heute Nachmittag fragen würde, ja, wieso soll ich Christ werden? Wieso soll ich Jesus nachfolgen? Wie würdest du auf diese Frage antworten? Zentral zum christlichen Glauben ist, dass man auf Jesus hört, dass man sein Wort aufnimmt, dass man es beherzigt, versteht, verinnerlicht. Und tatsächlich sagt Gott hier in diesem Bibelschnitt heute: Dies ist mein Sohn, mein Auserwählter, hört auf ihn. Aber die Frage bleibt: Wieso? Wieso sollen wir unsere Pläne, unsere Identität, unser Leben auf Jesus und sein Wort bauen? Vor allem, wenn sein Wort so viele krasse Sachen sagt. Wie zum Beispiel nur wenige Verse vorher: Nimm dein Kreuz auf dich auf und folge mir nach. Wieso sollen wir Jesus nachfolgen, wenn das bedeuten würde, uns selbst zu verleugnen? Nein zu einigen von unseren tiefsten Wünschen zu sagen. Wir müssen eine Antwort drauf haben. Offensichtlich müssen wir eine Antwort drauf haben, sonst können wir sofort aufgeben. Und wenn nicht sofort, dann spätestens in wenigen Tagen, wenn die Sorgen und Freuden dieser Welt uns wieder im Griff haben. Und Petrus und Johannes und Jakobus brauchten eine Antwort auch. Deswegen nahm Jesus diese 3 Jungen mit auf den Berg, um sie von dem Wert der Nachfolge zu überzeugen. Und davon haben wir gerade gehört. So, wieso sollen wir auf Jesus hören? 3 Antworten haben wir in diesem Text. Wie immer, es gibt 3. Hier ist dann die erste. Wir sollen auf Jesus hören, weil er herrlich ist. Jesus liebte es, mit seinem Vater zu reden. Und kein Wunder also, dass hier in Vers 28 er schon wieder beten geht. Er nimmt die 3 Jungen mit ihm. Und die gehen auf einen Berg höchstwahrscheinlich, weil Leute immer etwas von Jesus haben wollten. Es war schon bekannt, dass Jesus heilen konnte und viele wollten das im Griff nehmen, das in Anspruch nehmen. So gehen sie auf einen Berg, vielleicht um etwas Ruhe zu finden, und dann passiert etwas Merkwürdiges, etwas Außergewöhnliches, aber nicht das letzte Außergewöhnliche, das an dem Abend passieren wird. Vers 29. Während Jesus betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichts und seine Kleider wurden strahlend weiß. Wortwörtlich, seine Kleider strahlten wie Blitze aus dem Himmel. Und man kann sich dabei vorstellen, wie Petrus den Johannes zuflüstert oder vielleicht nicht so leise zuflüstert: Johannes, was geht denn da ab? Hast du Jesus gesehen? Was ist das? Und falls du dich auch gefragt hast, was hat es denn auf sich, dass Jesu Kleider auf einmal strahlend weiß werden? Vers 32 hilft uns aus der Verwirrung. Dort lesen wir, dass die Jünger Jesu herrlichen Glanz oder himmlischen Glanz sahen. Vers 29 beschreibt also, wie Jesus verherrlicht wird. Wie er verherrlicht wird. Und so etwas ist nur einmal eigentlich vorher passiert. Im Alten Testament, ziemlich am Anfang des Alten Testaments, begegnet Mose Gott. Und als Mose Gott begegnet, würde sein Gesicht danach glänzend hell. Tatsächlich würde sein Gesicht so hell, er hat so gestrahlt, dass er eine Schleier auf sich nehmen musste, so dass die Israeliten keine Angst vor ihm hatten, so dass sie mit ihm reden konnten. Das war 2. Mose 34, wo das passierte. Und das war schon krass. Hier ist es aber noch krasser. Bei Mose war es der Fall, sein Gesicht würde glänzend und hell, weil die Herrlichkeit Gottes quasi auf ihn abgefärbt hat. Aber Jesus ist ganz allein hier, so scheint es zumindest. Und von sich aus wird Jesus verherrlicht, verändert. Jesu Veränderung passiert, als er betet. Und es ist fast, als ob, wenn Jesus mit seinem Vater redet, voller Liebe zu ihm, dass etwas von Jesu ewiger Natur, von seinem ewigen Wesen geoffenbart wird. Denn hier macht Jesus das, was er eigentlich vor Grundlegung der Welt gemacht hat. Er spricht mit seinem Vater. Und es ist fast, als ob die Hülle zurückgenommen wird und man da durchschauen kann und sehen, wie Jesus immer war. Herrlich in der Gegenwart seines Vaters, mit seiner eigenen Herrlichkeit. Das ist das Ding, was die Jünger hier lernen sollen. Jesus ist noch viel größer als Mose. Mose hat nur von Gottes Herrlichkeit etwas abbekommen. Jesus besitzt Herrlichkeit in sich selbst. Aber diese Verklärung offenbart noch mehr als dass Jesus einfach größer ist als Mose. Sie offenbart ganz offensichtlich, dass Jesus Gott ist. Jesus wird verwandelt, er wird herrlich hier. Er bekommt eine Herrlichkeit, eine sichtbare Herrlichkeit, weil er Gott ist. Gott, der ein Bruchteil, ein kleines Stück seine Herrlichkeit durchblicken lässt. Es kommt aber noch mehr dazu, was die Jünger hier lernen sollten. In Vers 27, direkt vor unserer Lesung, hat Jesus versprochen, dass einige von den Jüngern das Königreich Gottes sehen würden, bevor sie sterben. Ziemlich merkwürdige Worte vielleicht. Und dann schreibt Lukas, dass 8 Tage später das hier passiert. Offensichtlich sind die zwei Dinge miteinander verbunden. Und tatsächlich, Jesus steht auf diesem Berg und die drei Jünger sehen den König des Reiches in seiner Pracht, in seiner Herrlichkeit. Und Jesus zeigt uns dadurch, dass er das Zentrum, der Höhepunkt sozusagen, von Gottes Königreich ist. Und ich bin seit nur etwas weniger als 2 Jahre hier in Sachsen, hier in Leipzig. Ich habe nicht viel von Sachsen gesehen, aber ich würde einfach kühnmütig behaupten, wer Leipzig gesehen hat, hat Sachsen gesehen. Genau wie man sagen könnte, wenn man Paris gesehen hat, hat man Frankreich gesehen. Wenn man Großbritannien gesehen hat, hat man die Welt gesehen. Ihr lacht. Okay, vielleicht habe ich übertrieben. Hast du aber Jesus gesehen in seiner Majestät, in seiner himmlischen Pracht, dann hast du das Königreich Gottes gesehen. Du hast Gottes Königreich in alle seine Fülle und Pracht gesehen. Du hast das Beste gesehen. Was ist dieses Königreich Gottes? Gott hat einfach versprochen, alles Böse von diesem Erde wegzufegen. Gott gefällt es nicht, dass seine Erde so verdorben ist, dass es so viel Leid und Sünde hier gibt. Und so hat er versprochen, alles wieder gut zu machen, alles an Tod und Trennung und Trauer auszutreiben. Und diese Erde neu zu machen und besser zu machen, uns neuen und besseren Körper zu geben. So, dass es eines Tages nichts auf dieser Erde geben wird. Dass wenn wir es sehen oder riechen, es unsere Herzen nicht mit Freude erfüllt. Alles, was unsere Sinne aufnehmen können, wird uns Grund zur Dankbarkeit geben und zur Freude. Und das ist unsere wahre Heimat, wo wir hingehören und wonach wir uns im tiefsten sehnen. Und so herrlich wie Gottes Königreich ist, der hohe Punkt davon ist nicht, dass es kein Leid dort gibt, nicht, dass es keine Sünde dort gibt. Der hohe Punkt davon ist, dass Jesus dort ist, in seiner himmlischen Majestät und Pracht und Schönheit. Und etwas davon, nur ein kleines Stück davon, sehen die Jünger hier. Sie sehen den König in seiner Pracht. So lohnt es sich, auf Jesus zu hören. Das war ja die Frage am Anfang. Lohnt es sich, auf Jesus zu hören, ihm nachzufolgen? Und schon hier sehen wir, ja, es lohnt sich. Denn er ist herrlich. Er ist Gott. Er hat in sich die Schönheit, die wir uns zutiefst wünschen. Das, wonach wir suchen in den endlosen Bildern von Sonnenuntergängen auf Facebook und Instagram. Das, was wir uns in Beziehungen suchen. Das, was wir uns in unsere Tagträume wünschen. Das ist alles nur ein Schatten davon, was Jesus in sich selbst besitzt und uns freilich schenkt. Seine Herrlichkeit. Der große afrikanische Pastor vor 1500 Jahren etwa, Augustinus, hat es so gesagt: Gott, du hast uns zu dir hin geschaffen, und unruhig ist unser Herz, oh Gott, bis es seine Ruhe findet in dir. Liebe Freunde, wissen wir das? Haben wir das vergessen? Unsere Herzen finden ihre Ruhe, ihre Geborgenheit, ihre wahre und bleibende Freude und Trost nur in Jesus Christus, in seine Herrlichkeit. Und auch wenn wir ehrlich sind, allzu häufig ist Jesus nicht begeisternd für uns. Er kommt uns irgendwie öde und langweilig vor. Und so an dieser Stelle fordert Gott uns auf, wieder Buße zu tun, ihn darum zu beten, dass er uns Augen gibt, so dass wir Jesus in seinem Wort erkennen können, wie er wirklich ist und Freude an ihm haben können, sehen, dass er relevant ist, dass er Leben ist, dass er notwendig für uns ist. Hör auf Jesus, denn er ist herrlich. Ich habe gerade gesagt, wir sollen Gott darum beten, dass er uns in seinem Wort zeigt, dass Jesus herrlich ist. Und das ist übrigens, wie wir heutzutage dem Befehl von Vers 35 nachkommen können. Vers 35: Dies ist mein Sohn, mein Auserwählter, auf ihn sollt ihr hören. Hört auf ihn. Wie können wir heute auf Jesus hören? Ganz einfach, indem wir auf sein Wort hören. Jesus hat versprochen, dass er seinen Geist geben würde, um den Neuen Testament zu inspirieren. Das ist Johannes 16. Und Jesus hat auch gesagt, dass das Alte Testament von seinem Geist inspiriert worden ist. Und so, wir können heutzutage genauso gut, wenn eigentlich nicht besser als die junge damals, auf Jesu Wort hören, indem wir die Bibel lesen. Das bedeutet auch umgekehrt, dass wenn wir die Bibel lesen, wir kommen nicht zu irgendeinem staubigen Buch, was weltweit weg von uns entfernt ist, was uns nur irgendwie schwer relevant sein könnte. Wir kommen zu einem Buch, das Jesus Wort für uns ist. Hör auf Jesus, weil er herrlich ist. Hör auf ihn. Und dann zweitens, hör auf ihn, weil er rettet. Das habe ich schon ein paar Mal hier zuvor gesagt. Das, was mir fehlt an Sachsen, es gibt eigentlich nur wenige Sachen, die hier in Sachsen fehlen. Also die zumindest hier in Leipzig fehlen. Und das sind Berge. Egal, was man sagt, Vocheberg ist kein Berg. Das ist bestenfalls eine Beule in der Landschaft. Es sei denn, dass man da hochrennen muss, und dann nehme ich meine Meinung zurück. Was schön ist an Berg, ist, dass wenn man da wandern geht, man erwartet nicht so viele Leute zu treffen. Wenn es nicht Vatertag ist zumindest. Und so war es bestimmt damals. Man geht in den Bergen und wartet nicht, dass viele Menschen dort sind. Vielleicht höchstens ein paar Hirten mit ihren Schafen oder mit ihren Ziegen. Und dann kommt auf einmal für die drei Jünger und Jesus, die diesen Berg hochgewandert sind, vielleicht sind sie schon bei der Bergspitze und sind deswegen etwas müde und schläfrig geworden, aber dann auf einmal, nachdem sie ein bisschen gepennt haben, wachen sie auf und sehen einen überraschenden Besuch da mitten auf dem Berg. Vers 30 und Vers 31. Auf einmal erschienen zwei Männer in himmlischem Glanz und redeten mit Jesus. Es waren Mose und Elia. Sie sprachen mit ihm über das Ende, das ihm in Jerusalem bevorstand, wie sich damit sein Auftrag erfüllen würde. Es ist das Nonplusultra eigentlich, oder fast das Nonplusultra, für einen überraschenden Besuch auf einen Berg. Und wir wissen nicht, wie die Jünger diese zwei himmlischen Gäste identifiziert haben können. Wir wissen nicht, ob sie Namensetiketten hatten, höchstwahrscheinlich nicht, was höchstwahrscheinlich der Fall ist, dass Jesus erklärt hat, das ist Mose und das ist Elia. Immerhin, die zwei Propheten waren längst tot. Was machen sie auf diesem Berg? Mose war der Gesetzgeber Israels. Er hat am Berg Sinai das Gesetz von Gott bekommen und dann an das Volk weitergegeben. Noch mehr, er war derjenige, der das Volk leitete, als Jesus es aus Ägypten rettete. Für Israeliten war Mose der große Prophet, ein Teil von Gottes großer Rettung. Elia wiederum war auch Prophet. Auch sehr wichtig. Tatsächlich war seine Wirkung so wichtig im Alten Testament, dass im letzten Buch des Alten Testaments, im Buch Maleachi, Gott verspricht, eines Tages wieder einen Prophet zu schicken, der wie Elia wirken wird. Und er wird die Herzen Gottes Volkes zurück zu Gott bringen, bevor Gottes großen Tag kommt, wo Gott die Weltgeschichte zu Ende bringt. So, das sind die zwei. Aber immer noch, was machen sie dort? Vielleicht finden wir einen Hinweis in der zweiten Überraschung, und das ist ihr überraschendes Gesprächsthema. Sie reden mit Jesus über sein Ende, seinen Tod in Jerusalem. Und wenn man das alles zusammenpuzzelt, wenn man das so alles zusammenbringt, lernen wir zwei Sachen daraus. Erstens, dass Jesus und sein Tod eigentlich das Herz des Alten Testaments sind. Jesus spricht nicht mit Mose und Elia über ihr Leben und ihr Wirken. Sie sprechen mit ihm über seinen Tod. Und zweitens lernen wir daraus, dass genau wie Jesus derjenige war, der sein Volk aus Ägypten errettet hat, und genau wie Jesus derjenige ist, der am Ende aller Tage zurückkommen wird, Jesus ist derjenige, der auch nach Jerusalem geht, um einen perfekten Exodus zu vollbringen, eine perfekte Erlösung und Rettung. Vielleicht ist es euch aufgefallen vorhin, als ich sagte, dass Gott alles gut machen wird. Hier ist der Knackpunkt. Wenn Gott alles gut machen wird, sind wir verloren. Wenn er das Böse vertreiben und verbannen soll, dann gehören wir draußen. Als Menschen leiden wir in dieser Welt, aber als sündige Menschen sind wir auch Teil des Problems. Wir fügen anderen Schaden hinzu. Wir beleidigen und rauben und töten, ob im Gedanken, Wort oder in der Tat. Wir sind Teil des Problems. Und deswegen kann es keine Erlösung, keine neue Welt für uns geben, wenn es auch nicht eine Sühne für uns gibt. Gott kann uns nur eine neue Welt des Friedens geben, wenn er auch Frieden mit uns und zwischen uns und ihm stiftet. Sonst bleiben wir im Krieg gegen ihn. Aber wir lesen hier von Jesus im Evangelium, weil Gott genau das getan hat. Er sandte seinen Sohn für seine Feinde, nicht weil er es irgendwie machen müsste, nicht weil wir ihn darum gebeten haben, nicht weil wir es wert waren, sondern weil er einfach die Art von Gott ist, der so gerne gibt und liebt. Und jetzt steht Jesus auf dem Berg. Er steht dem Ende seines Auftrags nahe. Und sein Auftrag war, genau diesen Frieden mit Gott und uns zu vollbringen, aus Feinde Freunde zu machen. Wenige Verse vorher in Vers 22 hat Jesus schon angefangen, seinen Jüngern davon zu erzählen. Der Sohn des Menschen muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden. Jesus muss rausgeworfen werden, damit wir reingebracht werden. Er muss sterben, so dass wir leben können. Er muss letztendlich Gottes volle Gericht auf sich nehmen, so dass wir Gottes volle Liebe für uns haben können. Und als Jesus betet, hier auf diesem Berg, kommt eine Wolke vorbei. Sie steht für Gottes Gegenwart und aus dieser Wolke wird Gott gleich zu seinem Sohn sprechen. Und einmal wieder im Lukas-Evangelium wird der Himmel bedeckt. Gegen Ende des Evangeliums, als Jesus am Kreuz hängt, lesen wir, es war aber um die sechste Stunde und eine Finsternis kam über das ganze Land bis zur neunten Stunde und die Sonne wurde verfinstert. Die Dunkelheit zeigt da die Nähe Gottes. Aber Gott kommt zu dem Zeitpunkt nicht nah, um seinen Sohn zu segnen. Er kommt nah zu Jesus, um ihn zu richten. So, dass er uns segnen kann. Und das Erstaunliche daran ist, dass Jesus im Gespräch mit Mose und Elia dasteht, dass er über sein Ende, über seinen Auftrag redet, nicht weil er sterben muss für seine eigenen Sünden, sondern weil er für uns und wegen uns sterben muss. Er macht es nur, weil er uns liebt. Und wenn wir dann auf Jesu Wort hören, wenn wir uns fragen, wieso soll ich auf Jesu Wort hören, wieso soll ich ihm nachfolgen und seine Bestimmungen für mein Leben annehmen, antwortet Jesus hier mit einer einfachen Antwort. Wenn er zu uns spricht, spricht er mit derselben Liebe, die ihn ans Kreuz brachte. Denk an die vielen Menschen, die zu dir reden im Alltag. Denk an die Menschen, die dir eine SMS schreiben oder eine E-Mail schreiben, die im Gespräch mit dir sind. Denken die Menschen, die dir Briefe vielleicht sogar schreiben. Von allen Worten, die du je gehört hast, von allen möglichen Menschen, keiner hat mit dir so liebevoll gesprochen, wie Jesus Christus mit uns spricht. Keiner sonst spricht zu uns mit Worten der Kraft und der Liebe, des Trostes und der Barmherzigkeit. Keiner sonst spricht zu uns, der uns vom Boden des Herzens auf uns durchaus liebt und ewig liebt und beständig liebt. Und seine Worte sind liebevoll zu uns. Die Bibel ist mit Worten gefüllt, nur von dem, der uns liebt. Wieso sollen wir auf ihn hören? Weil er der Retter ist, der uns so sehr liebt. Zuletzt denn, wieso sollen wir auf Jesus hören? Wieso sollen wir ihm nachfolgen? Zuletzt, weil er Gottes Sohn ist. Vielleicht ist es gut, an dieser Stelle etwas zu beichten. Es wird sowieso nur aufgenommen und in das ganze Netz gestrahlt, diese Predigt. Jetzt beichte ich etwas. Ich schlafe manchmal beim Beten ein. Und du darfst ruhig nicken. Niemand wird es merken, wenn das dir auch passiert ist. Na, einige von euch nicken. Falls das dir jemals passiert ist, dass du beim Beten eingeschlafen bist, bist du hier nicht allein. Vers 32. Der Schlaf hatte Petrus und seine Gefährten überwältigt. Trotzdem, langsam wachen sie auf und sie sehen diese zwei Männer in himmlischem Glanz, die im Gespräch mit Jesus stehen. Und sie denken, boah, das habe ich nicht erwartet. Und dann sehen sie, dass es aussieht, als ob diese zwei Männer gehen wollen. Und Petrus, der immer der Held der Situation ist, ruft dann ganz laut, Vers 33, Meister, wie gut es ist, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Man könnte fast hören, wie die anderen zwei Jüngeren, schon wieder, Petrus, was machst du? Petrus will, dass alle drei dort bleiben, Mose, Elia und Jesus. Petrus hat nicht begriffen, wer Jesus wirklich ist. Er hat Jesus auf dieselbe Stufe wie die zwei Propheten gesetzt. Er glaubt, die sind alle einfach wichtige Propheten. Und genauso schlimm, Petrus will, dass Jesus den Berg nicht verlässt. Obwohl Jesus Petrus nur wenige Tage vorher gesagt hat, er muss nach Jerusalem gehen, um zu sterben. Und jetzt will Petrus, dass alle dort bleiben auf diesem Berg. Wie wir es so häufig tun, öffnet Petrus den Mund, ohne vorher seinen Verstand einzuschalten. Lukas' Kommentar ist wunderbar. Petrus wusste selbst nicht, was er da sagt. Dass Christen manchmal echt blöde Sachen sagen, ist nichts Neues. Deswegen teilen wir Bibel aus, wenn er reinkommt. So, dass falls ein Prediger hier vorne steht und etwas Blödes sagt, ihr könnt prüfen, ob es wirklich so ist oder nicht. Aber eigentlich passiert uns allen, dass wir häufig Sachen sagen und im Nachhinein denken, na, das war nicht so schlau. Und das soll uns Demut lehren. Demut, weil wir eigentlich keine Ahnung haben, was Gott gerade macht oder was er morgen vorhat. Genau wie Petrus hier eigentlich nicht begreift, was Jesus vorhat und was er tun wird. Während Petrus spricht, kommt eine Wolke über sie, Vers 35. Als die Wolke sie ganz einhüllte, fürchteten sich die Jünger. Nachdem Jesus in äußerlicher Herrlichkeit erschienen ist, dass noch dazu mitten aus nirgendwo eine Wolke erscheint und sie einhüllt, ist höchstwahrscheinlich angsteinjagend. Noch mehr, wenn sie dabei gedacht haben, könnte es etwas sein wie auf dem Berg Sinai, wo die Herrlichkeit des Herrn in einer Wolke erschien und Gott gegenwärtig war. Kein Wunder, dass die Jünger Angst hatten. Und dann tatsächlich spricht Gott. Im Gegensatz zu Jesu Taufe, die wir uns letzte Woche angeschaut haben, Gott spricht hier nicht direkt zu Jesus, sondern er spricht zu den Jüngern und sagt, dies ist mein Sohn, mein Auserwählter, auf ihn sollt ihr hören. Und diese Aussage ist wunderbar. Alle anderen Propheten, alle anderen Religionen letztendlich sagen, dort drüben ist Gott. Da ist der Weg, da ist das Leben, da kann man ihn finden. Nur hier im Christentum kommt Gott selbst zu uns und sagt, hier ist mein Sohn. Hier bin ich. Komm zu mir. Hör auf Jesus. Und wir sehen hier, Gott identifiziert Jesus als der Sohn Gottes. Nicht der Sohn Gottes, wie wir es durch den Glauben sein können, dass wir adoptiert werden und dann eine neue Identität bekommen. Jesus ist der Sohn Gottes immer gewesen. Der ewige Sohn. Eins mit dem Vater und mit dem Geist. Genauso Gott wie Gott der Vater. Und noch mehr. Er ist der Vaters Auserwählter. Was Gott dabei macht, ist, dass er sich selbst zitiert aus dem Alten Testament. Jesaja 42, Vers 1. Sehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte. Mein Auserwählter, selbe Wort, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Und wenn man weiter in Jesaja 42 lesen würde, würde man wissen, wozu Jesus vom Vater auserwählt worden ist. Was sein Auftrag war. Gott, der Vater, hat Jesus dazu ausgewählt, uns seine Herrschaft zu bringen, seine Regierung und sein Wort. Und so kommt Jesus nicht als eine selbstsüchtige, blutrünstige Tyrann, der nur drauf ist, alles an sich zu nehmen, was er überhaupt klauen kann. Er kommt stattdessen in Milde und Barmherzigkeit. In Jesaja 42 wird von Jesus gesagt, dass geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. So mit gemeint, die schwache Person, die zu Jesus kommt, wird angenommen sein, wird nicht zerknickt und zerbrochen sein, wird nicht weiter verprügelt sein, sondern wird Gnade bekommen. Den glimmenden Docht, sagt Jesaja, wird Jesus nicht auslöschen. So dass der Kleingläubige, der sagt, Jesus, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben, wird nicht abgelehnt werden, sondern wird Barmherzigkeit bekommen. Und dazu hat Gott der Vater seinen Sohn ausgewählt, um uns in seine Liebe zu begegnen, uns unter seine Herrschaft und Fürsorge zu bringen, so dass er sich um uns kümmern kann als unser König und wir ihm in absoluter Freiheit dienen können. Und Jesus allein hat diesen Auftrag. Jesus allein ist dazu ausgewählt worden. Er allein ist der ewige Sohn Gottes und der Retter. Und deswegen, Vers 36, als Gottes Stimme aufgehört hatte zu reden, war nur noch Jesus da. Nur noch Jesus, er allein, weil er einzigartig ist. Wieso sollen wir auf ihn hören? Wieso sollen wir ihm nachfolgen, unser Leben ihm anvertrauen? Weil er einzigartig ist, weil er allein Gottes Sohn ist. Liebe Freunde, ganz offensichtlich, Gottes Befehl an den Jüngern, hört auf ihn. Dieser Befehl gilt uns heute noch. Wir sollen auf Jesu Wort hören, für unser Heil, für unser Leben, für unser Glück, für unsere Identität, für unser alles. Und wir haben beim Anfang und immer zwischendurch gefragt, ja, wieso sollen wir das? Jetzt, wo wir das alles in Lukas 9 gesehen haben, ist die Frage leicht anders. Wieso sollen wir nicht auf Jesu Wort hören? Wieso soll Jesus nicht das letzte Wort haben? Wer spricht sonst so wie er? Unsere Worte sind häufig wie die von Petrus. Sie sind verwirrend und sie verwirrt. Sie verwirren. Sie sind vielleicht wohlgemeint, aber häufig so fehl im Platz. Manchmal sind sie noch schlimmer und sie sind hasserfüllt und verblendend und angsteinjagend und böse. Aber es gibt einen, der bessere Worte spricht. Einer, der spricht wie kein anderer, der uns, der dich nie betrügt, nie belügt. Der unsere Schuld anspricht, nur um uns frei zu sprechen. Der unsere Schwäche anspricht, nur um uns stark zu machen. Einer, der zu uns in Liebe spricht. Und das ist Jesus, Gottes Sohn, sein Auserwählter. Hören wir auf ihn. Lass uns beten. Liebe Vater, danke so sehr, dass du uns deinen Sohn gegeben hast. Danke so sehr, Vater, dass er alles ist, was wir brauchen, dass seine Herrlichkeit genug für uns ist, für den Hunger unserer Herzen. Danke so sehr, Vater, dass Jesus der Retter ist, dass er das vollbringt, was wir nie bewirken könnten, dass er uns mit dir versöhnt, dass er uns zu deinen Freunden macht. Und danke so sehr, Vater, dass Jesus dein Sohn ist, den du auf diese Welt gesandt hast, um unser König, unser Herr zu sein. Danke so sehr, Vater, dass du nicht geschwiegen hast, dass du dich nicht versteckt hast, sondern dass du in Jesus Christus, deinem Sohn, dich geoffenbart hast. Vater, bitte überzeuge uns allem, dass es sich lohnt, auf Jesus zu hören, und hilf uns, unser Leben und unsere Identität und unsere Hoffnungen auf Jesus und sein Wort allein zu bauen. In Jesu Namen. Amen.